Das Thema Inflation bleibt ganz weit oben in den Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien und so interessieren sich viele Anleger mehr denn je für Sachwerte. Immobilien gehören selbstverständlich dazu und so wollen wir diese Anlageklasse heute etwas genauer beleuchten. Übrigens ein zweites Mal schon in dieser Podcast-Reihe und ich habe extra nochmal nachgeschaut, es war Podcast Nummer 22, wo wir das Thema erstmals aufgegriffen haben. Und es gibt auch gute Gründe, warum wir es heute erneut thematisieren, denn die Preise sind weiter gestiegen und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Darüber hinaus schweift so mancher in die Ferne und denkt über eine Auslandsimmobilie nach. Und selbstverständlich machen sich auch viele Mieterinnen und Mieter ihre Gedanken über die Zukunft des Wohnens. Es sind also wirklich viele Fragen zu klären. Auch heute wieder mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Herr Karl, du hast in all unseren Podcast-Folgen nicht nur einmal erwähnt, dass du gebaut hast und dass sich das durchaus zu einem längeren Projekt entwickelt hat. Wie weit bist du mittlerweile gekommen?
Na, ich bin sehr froh, dass in dem Haus, in dem wir wohnen, das ist komplett fertig. Das ist ja ein Holzhaus und jetzt steht hier auf dem Grundstück noch ein Bauernhaus und das müssen wir jetzt renovieren. Aber ich bin froh, wir wohnen und alles ist gut.
Ja, apropos Holzhaus, das wäre ja normalerweise richtig teuer geworden, glaube ich jedenfalls. Denn die berühmten Dachlatten, von denen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder die Rede war, sind ja mächtig teuer geworden, zumindest zwischenzeitlich. Bis zu 300% für Bauholz, Gipskartonplatten oder Bewährungsstahl. Was ist der Grund für diese enormen Preissteigerungen?
Ja, du weißt, dass wir kein Timing machen, aber in dem Fall habe ich mal wirklich Glück gehabt, denn alle Hauptarbeiten sind fertig. Aber zurück zu deiner Frage. Eine der Hauptgründe dürfte die Corona-bedingte Störung mancher Lieferketten sein. Hinzu kommt die mittlerweile wieder enorme Nachfrage aus wichtigen wirtschaftsstarken Weltregionen. Die globale Konjunkturerholung ist ja im vollen Gange, in einigen Regionen sogar massiv. Bauholz ist mit Blick auf Immobilien eins der besten Beispiele. Es wird zum Beispiel in riesigen Volumina aus den USA nachgefragt, aber auch aus Asien. Deutsche Sägewerke kommen mit der Lieferung nicht mehr nach. Dieser Exportboom wirkt sich natürlich direkt auf die Preise in Deutschland aus. Was übrigens interessant ist, Waldbesitzer profitieren davon übrigens kaum, da sie mit den Sägewerken meist langfristige Lieferabkommen geschlossen haben mit Festpreisgarantien.
Also wohl dem, der schon gebaut oder gekauft hat, wie Karl hier in diesem Falle, Glück gehabt, würde ich sagen, Karl. Ja, was wird das dann aber mit den Immobilienpreisen machen, wenn sozusagen die einzelnen Zutaten so viel teurer werden?
Die Frage ist hier ja, ob die Zutatenpreise wirklich dauerhaft hoch bleiben. Davon gehe ich nicht aus. Aktuell stecken wir noch in einer Phase, in der erhebliche Investitionsstaus aufgelaufen sind, die nach und nach aufgelöst werden. Aber in nicht allzu ferner Zukunft werden sich die Preise für Baustoffe auch wieder normalisieren bzw. die Preissteigerung abebben. Denn es zeichnet sich keine andauernde Überhitzung mit dauerhaftem Unterangebot ab. Anders sieht es bei der Nachfrage nach Immobilien aus. Das ist der entscheidende Treiber der Immobilienpreise. Speziell im Wohnimmobilienbereich dürften sie hoch bleiben, ja sogar weiter steigen. Es werden immer noch zu wenige Wohn- und Mietshäuser gebaut, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Hinzu kommt, dass die Bauunternehmen nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels schon längere Zeit an ihre Produktionsgrenze gestoßen sind. Bauherren müssen also immer länger auf einen Start ihrer Projekte warten. Im Gewerbebereich sieht das Ganze noch etwas anders aus. Hier sind aktuell die Unwägbarkeiten noch größer. Zwar wird die Branche den konjunkturellen Dämpfer durch die Corona-Krise überwinden. Corona hat aber ganz neue Risiken mit sich gebracht. Die Bürowelt könnte sich angesichts der neuen Sicht auf Homeoffice nachhaltig verändern. Das hat natürlich auch deutlichen Einfluss auf die Nachfrage, speziell nach Büroimmobilien.
Dann machst du noch mal ein bisschen genauer, wo wir doch schon jetzt fast bei den Preisen sind, Karl. Es gab ja nicht wenige, die vermutet haben, dass die Preise wegen Corona eher fallen werden, also die Immobilienpreise. Nun müssen wir aber doch feststellen, dass sie weiter gestiegen sind und das auf breiter Front. Was sind die Gründe dafür? Also warum geht es nahezu ungebremst weiter aufwärts?
Zunächst muss man auch hier differenzieren, Andreas. Im angesprochenen Gewerbeimmobilienbereich geht es ja nur nicht ungebremst nach oben. Da hat der Konjunktureinbruch natürlich viel stärker gewirkt als im Wohnsegment. Speziell bei Wohnimmobilien sieht es dagegen anders aus. Hier haben sich Faktoren, die in den letzten Jahren für die starke preistreibende Nachfrage gesorgt haben, durch Corona nicht verändert. Insbesondere der Drang in die Städte hat sich auch durch Corona nicht entscheidend abgeschwächt. Vor allem viele junge Menschen sehen in ländlichen Gebieten einfach zu wenig Chancen, sich selbst zu verwirklichen. Leider sind die strukturellen Defizite in vielen Landgegenden noch erheblich. Und der Wohnungsmangel in den Städten wurde durch Corona natürlich auch nicht behoben. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft entstehen in Metropolen viel zu wenig neue Wohnungen, zum Beispiel auch hier in Berlin. Dazu kommt noch ein indirekter Effekt, die niedrigen Zinsen. Das Niedrigzinsniveau hat sich ja durch die Corona-Krise sogar eher noch gefestigt. Die Notenbanken haben alles dafür getan, damit die Refinanzierungskosten für Unternehmen und Private gering bleiben. Weil damit auch weiterhin niedrige Renditen bei festverzinslichen Anlagen verbunden sind, erhöht dies generell die Attraktivität von Sachwerten wie Immobilien.
Ich weiß, Karl, es ist die ewig alte Frage, aber ich muss und möchte sie auch heute stellen. Lohnt es sich denn noch, eine Immobilie vor diesem Hintergrund zu kaufen?
Andreas, ich gehe mal davon aus, dass du Wohnimmobilien meinst.
Ja, meine ich. Also kein Supermarkt, Karl. Red mir übers Wohnen, ja.
Sehr gut. Eins steht fest, da wird nämlich die Luft merklich dünner. Eine echte Immobilienblase sehen wir bei den Preisen hierzulande aber nicht. Das ist höchstens in eng begrenzten Regionen bzw. Stadtvierteln der Fall, zum Beispiel in bestimmten Münchnern oder Frankfurter Vierteln. Es gibt meiner Meinung nach auch keine spekulative Kreditblase, sprich keine leichtfertige Baukreditvergabe en masse. Und die Städte bleiben, wie gesagt, attraktiv und gesucht. Insgesamt sind auch die Leerstandsraten im historischen Vergleich noch niedrig. Also in manchen großen Städten liegt sie weiter unter 5%, aber es gibt auch Städte, da liegt sie bei 1%. Und daran dürfte auch Corona nichts ändern. Auch steigende Zinsen, die Refinanzierung merklich verteuern würden, sind nicht in Sicht. Darüber hinaus kann auch in den meisten deutschen Großstädten nicht mehr viel gebaut werden, da in den Innenstädten einfach der Platz fehlt. Für bestehende Immobilien ist das eine Art Schutz vor Preisverfall. In bestimmten Städten München, Frankfurt, Hamburg musst du sicherlich schon ganz genau hinschauen und abwägen, vor allem wenn du dort in sogenannten Trendvierteln Fuß fassen möchtest. Aber du kannst es eben auch nicht pauschalisieren, auch wenn ich sonst ein Freund von eindeutigen Aussagen bin. Es kommt hier halt eben drauf an. Aber das ist ja bei Immobilien ja schon fast sprichwörtlich so. Das heißt, auch in den angesprochenen Städten findest du immer Immobilien mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber diese Gelegenheiten werden eben zunehmend rarer. Da musst du schon ein wirklich guter Spürhund sein oder am besten du kennst den Verkäufer persönlich. Grundsätzlich gilt, kaufen kannst du hier und da noch, aber es ist deutlich schwerer geworden, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Okay, dann wechseln wir vom Schwerpunkt Eigentum zur Miete, denn wir haben ganz sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die zur Miete wohnen. Und da gab es im Frühjahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Berliner Mietendeckel wieder aufgehoben hat. Was bedeutet das jetzt für die Mieten in der Hauptstadt?
Nun, Andreas, das ist im Prinzip ganz einfach. Die Mieten werden steigen. Berliner Mieter, die in den vergangenen anderthalb Jahren vom Mietdeckel profitiert haben, geschätzt waren das zwischen 350 und 500.000 Haushalte, müssen jetzt mit teils deutlichen Mieterhöhungen von mehreren hundert Euro rechnen. Zudem hatten viele Berliner Vermieter in Mietverträgen Klauseln eingefügt, die Nachzahlungen vom Mieter verlangen für den Fall, dass das Gesetz gekippt werden würde. Da wird also mancher Mieter ganz schön zur Kasse gebeten werden. Zwar hatte die Berliner Senatsverwaltung Mietern für den Fall, dass auch Vermietern auch rückwirkend Geld verlangen können, bereits im Vorfeld empfohlen, das gesparte Geld vorerst zurückzulegen. Aber die Berliner Sparkasse hat in einer Umfrage ermittelt, dass nur 41% der Berliner, die bisher vom Mietendeckel profitierten, Rücklagen für einen solchen Fall gebildet hatten. Und die haben natürlich jetzt Probleme.
Das ist jetzt eine Momentaufnahme, denn die Richter haben ja auch festgestellt, Karl, dass ein Mietendeckel durchaus auch weiterhin denkbar sein könnte, aber eben nur dann, wenn er vom Bund beschlossen wird. Also so ganz scheint das Thema noch nicht vom Tisch zu sein, zumal ja auch nicht auszuschließen ist, dass eine mögliche grün-rot-rote Bundesregierung das Thema wieder auf die Agenda setzt. Also könnte ein deutschlandweiter Mietendeckel kommen?
Also das glaube ich persönlich nicht. Vor allem, weil die politische Konstellation, die das durchsetzen würde, also Rot-Rot-Grün, ich für sehr unwahrscheinlich halte. Das Problem ist nun mal, dass wir in den Städten ein zu geringes Angebot an Wohnraum haben. Und dieses Problem löst eine Mietpreisbremse definitiv nicht. Im Gegenteil, ein solcher Schritt würde die Erhöhung des Angebotes an Mietwohnungen behindern und damit das Problem letztlich noch weiter verschärfen. Auch wäre eine bundesweite Mietpreisdeckelung nur schwer durchzusetzen und zu kontrollieren. Kurzum, es werden in den Ballungsgebieten einfach zu wenig Wohnungen gebaut.
Was würde dann am Ende wirklich helfen, Karl, um die Mietpreissteigerungen halbwegs im Zaum zu halten?
Ja, wie schon gesagt, es braucht mehr Angebot an Wohnraum, vor allem in den Ballungsgebieten. Wir müssen einfach mehr bauen. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber in jedem Fall muss das privatwirtschaftlich gelöst werden. Es führt also kein Weg daran vorbei, finanzielle Anreize zu setzen, mehr Wohnraum zu bauen. So könnte ich mir eine erhöhte Sonderabschreibung auf die bisherige 10-Jahres-Regelung für neu errichtete Mietobjekte vorstellen, sodass die entsprechenden Vermieter auch wesentlich weniger Steuern zu zahlen hätten. Eine andere interessante Variante wird in Hamburg praktiziert und da bin ich persönlich ein Fan von. Jedes gewerbliche Wohnbauprojekt muss mindestens ein Drittel sozialen Wohnungsbau umfassen. Damit erreicht man eine gute Durchmischung der Mieter und Investoren wissen genau, woran sie sind. Und in Hamburg herrscht zum Beispiel eben nicht diese Wohnungsnot, wie wir sie in Berlin haben.
Aber mal Hand aufs Herz, Karl, müsste die Politik nicht eigentlich mit weniger Bürokratie und weniger Regulierung punkten, um Bauen insgesamt attraktiver zu machen? Also mein Eindruck ist, sage ich dir ehrlich, dass es im Gegenteil immer mehr Verordnungen und immer mehr Regeln gibt, die das Bauen eher erschweren und damit teurer machen. Und wenn ich dann auf eine mögliche neue Regierungskonstellation schaue, dann liest und hört man ja auch, dass auf jedes Neubauprojekt künftig Photovoltaikanlagen aufs Dach sollen.
Ja, mit dem Eindruck bist du nicht allein, Andreas. Eine konsequente Durchforstung und Ausdünnung der Bauvorschriften wäre definitiv sinnvoll. Das könnte einerseits die Baukosten reduzieren und andererseits die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen. Letzteres übrigens auch verursacht durch das knappe Personal in den Bauämtern. Die ausufernde Bürokratie in Deutschland ist mit ein Grund dafür, dass wir europaweit mit die höchsten Baukosten haben. Also bevor ich da irgendwie anfange zu bauen, habe ich schnell mal 50.000, 70.000 Euro ausgegeben und es ist noch nichts passiert. Und andere entwickelte Industrieländer zeigen, wie es geht. Die Baukosten zum Beispiel in den Niederlanden sind pro Quadratmeter um die Hälfte niedriger als bei uns. Auch wenn gewisse Abstriche am Komfort in Kauf genommen werden müssen. Gerade in Deutschland ist die Verschlankung von bürokratischen Strukturen aber erfahrungsgemäß eine Herkulesaufgabe. Obwohl Fachleute und auch viele Politiker diese Problematik längst erkannt haben und sie schon thematisiert wird, ändert sich kaum etwas. Und das, was funktioniert und wir auch schnell Dinge vollziehen können, das hat ja auch die Corona-Pandemie gezeigt. Warum sollten ähnlich unkonventionelle und rasch wirksame Maßnahmen nicht auch auf den Immobilienmarkt angewandt werden? Flexiblere Bauvorschriften könnten zum Beispiel eine Wohnraumverdichtung fördern. Um dir nur ein paar Beispiele zu nennen, bestehende Baulücken könnte man konsequent bebauen oder eine Blockrandbebauung oder Abriss von Altbauten und der Bau größerer Gebäude oder Hinterland- und Hofbebauung. Fachleute sagen, dass man damit rund 6% mehr Wohnraum schaffen könnte.
Ja, manch Eigentümer hat aber auf all das wirklich keine Lust mehr und denkt nicht zuletzt auch angesichts der Preissteigerungen, ist ja auch lukrativ geworden, eher an einen Verkauf. Wie siehst du das, Karl?
Also meine Einstellung zu Immobilien ist recht einfach, Andreas. Man muss sich mit seiner Immobilie wohlfühlen und damit meine ich nicht die eigengenutzte Immobilie, sondern das Mietobjekt. Es geht ja da tausende von Fragen, da muss eine Brandschutztür erneuert werden oder wie auch immer. Also ich habe keinen Spaß dran, deswegen, ja, man kann, wenn man ein Typ ist wie ich, schon darüber nachdenken, ob man jetzt verkauft, weil der aktuelle Zeitpunkt dafür definitiv günstig ist, ohne damit behaupten zu wollen, dass wir am Gipfel sind und dass es nur noch abwärts gehen kann mit den Preisen.
Ja, allerdings bleibt dann sicherlich auch die Frage, im Falle des Verkaufes, was macht man mit dem Erlös, Karl? Hast du da eine Antwort parat?
Ja, Andreas, da du mich ja mittlerweile ganz gut kennst, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ETFs, dass ich dazu ETFs eine ganz klare Meinung habe. Klar, nämlich das breit werdende Vermögen in ein breit gestreutes Aktienportfolio zu investieren. Damit hast du in der Vergangenheit die besten Renditen erzielt und wirst dies künftig auf lange Sicht auch weiterhin tun. Mit einer solchen Aktienanlage profitiert man am besten von der Produktivität und Innovation der Weltwirtschaft. Zwar geht es zwischenzeitlich auch mal bergab und das muss man auch durchstehen, langfristig aber geht es letztlich nach oben. Das zementierte Niedrigzinsumfeld steigert die Bedeutung der Aktienanlage zusätzlich.
Ja, manch einer überlegt ja auch, lieber im Ausland eine Immobilie zu kaufen, um später als Rentner im Warmen überwintern zu können. Hast du auch schon mal solche Gedanken gehabt, Karl? Also immerhin wohnst du ja in Brandenburg, wie wir wissen, wo im Winter mitunter sibirische Einflüsse vorherrschen.
Na klar, habe ich darüber nachgedacht. Das ist auch ein wunderschöner Gedanke, eine Ferienimmobilie. Und ich mag diesen Gedanken, keine Frage. Meine Mutter hat auch schon immer davon geträumt, aber wir haben das einfach nie realisiert.
Okay, im Winter kann man ja auch schön auf dem See Eishockey spielen, sicherlich, wenn er denn zugefroren ist. Also man muss ja immer das Beste draus machen aus den Gegebenheiten.
Genau.
Aber mal im Ernst, Karl, wann macht eine Auslandsimmobilie als rationaler Investor Sinn? Oder muss man das grundsätzlich eher als ja, Hobby oder Liebhaberei betrachten?
Wenn man sich ein Ferienhäuschen für die private Nutzung kauft und dies womöglich noch am persönlichen Traumort, dann ist dagegen erstmal nichts einzuwenden, sofern das der Geldbeutel auch hergibt. Aber selbst dann sollte man sich das gut überlegen. Also ich kenne auch stolze Ferienhausbesitzer, die das schon bereut haben, aber nicht, weil sie sich finanziell übernommen hätten, sondern weil sie sich jetzt immer verpflichtet fühlen, ihren gesamten Urlaub in ihrem Häuschen zu verbringen und dadurch nirgend anderswo mehr hinkommen. Als Kapitalanlage sind Auslandsimmobilien meiner Einschätzung ungeeignet. Es sei denn, man ist schwer reich und weiß gar nicht mehr hin, wo mit seinem Geld. Aber für unsere Gehaltsklasse, Andreas, ist das letztlich reine Liebhaberei und vielleicht Selbstverwirklichung.
Hast du jetzt wirklich gesagt, für unsere Gehaltsklasse? Da werde ich ja fast ein bisschen rot. Wir beide. Ja, okay. Das war ein schöner Witz, Karl. Aber wir müssen zum Schluss kommen. Zurück zum Bauherren und Selfmade-Handwerker Karl Matthäus Schmidt. Karl, verrate uns, was steht als nächstes auf der Brandenburger Baustelle an?
Ja, wie gesagt, das Bauernhaus muss jetzt noch fertig werden. Und ich freue mich, es ist jetzt von außen soweit fast fertig. Und jetzt geht's an den Innenausbau. Also ordentlichen Kalkputz anbringen, Bäder fließen und natürlich auch dann ausstatten, Heizung installieren. Ja, und dann hoffentlich irgendwann streichen und drin wohnen. So stelle ich mir das vor.
Und wenn du damit fertig bist, fängst du an der anderen Baustelle wieder an. Das ist dann wie beim Kölner Dom. Da wirst du auch nie fertig mit dem Bauen und Sanieren. Karl, ich danke dir sehr für diese sehr informative Folge, für diesen Podcast zum Thema Immobilien. Übrigens nochmal der Hinweis an all unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns mit dem Thema schon einmal beschäftigt. In der Podcast-Folge 22 steht der Immobilienboom vor seinem Aus. Auch da können Sie natürlich sehr gern reinhören und auch nochmal rekapitulieren, wie wir damals über dieses Thema gesprochen haben. Und ich darf auch jetzt schon versprechen, dass wir uns immer wieder diesem Thema widmen werden, immer sicherlich mit anderen Facetten, um viele ja, Sektoren, Branchen, Bereiche dieses doch sehr großen und spannenden Themas beleuchten zu können. Sie können diesen Podcast abonnieren. Tun Sie das gern, denn er erscheint jeden Freitag und dann verpassen Sie nichts. Sie können uns bewerten, weiterempfehlen. Sie können Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und für alle diejenigen, die noch mehr Infos zur Quirin Privatbank suchen, die können sich unter www.quirinprivatbank.de reinklicken. Herzlichen Dank heute einmal mehr fürs Lauschen.